Neumünster, meine Herzenssache. Ich bin Sven Radestock und dieses ist mein Podcast. Ich kandidiere nämlich für das Amt des Oberbürgermeisters in Neumünster und ich erzähle euch, was ich vorhabe, wie ich unsere Stadt voranbringen will. Und da geht es diesmal um Aufwachsen, Lernen, Bleiben. Ich könnte auch einfach Bildung sagen, aber das klingt ja schon ja gleich wieder ein bisschen langweilig, uncool. Denn es geht ja nicht nur darum, dass wir alle fürchterlich schlau werden, sondern wir sollen uns hier zurechtfinden, in der und mit der Stadt lernen und eben auch gern in Neumünster bleiben. Mehr Kita, mehr Wissen, mehr Perspektive, das ist mein Plan. Oder eben dann doch etwas hochgestochener, Bildung für alle. Egal welcher familiäre Hintergrund, egal welche finanziellen Verhältnisse, egal, wo wir herkommen. Doch wie können wir das hinkriegen? Mit dem Thema habe ich mich ja schon häufiger beschäftigt. Klar, ich bin Mitglied der Ratsversammlung. Da geht es ja nicht nur um Versprechen für die Zukunft, sondern ganz konkret auch darum, wie wir jetzt schon gute Angebote schaffen können. Und wie das in der Vergangenheit gelungen ist, darüber habe ich mich vor Ort erkundigt. Unter anderem in der AWO-Kita Bollerwagen. In der Innenstadt, im Hart ist sie. Das sind zwei schöne alte Häuser, die mit einem gläsernen Flur miteinander verbunden sind. Und da, ganz in der Mitte, gibt es ein großes Bällebad. Toller Ausblick also, verführerisch für das Kind im Manne. Und da habe ich mich etwas ausführlicher mit der Kita-Leiterin Minona Wagenknecht unterhalten. So, wir sind hier nämlich am Bällebad und im Moment kann ich hier alleine spielen. Normalerweise spielen hier aber regelmäßig ganz viele Kinder aus ganz vielen unterschiedlichen Gruppen miteinander. Ja. Das gehört zu Ihrem Prinzip hier im.
Ja, genau. Wir arbeiten teiloffen, das ist der Fachbegriff. Das heißt, die Kinder dürfen sich hier bei uns im Haus frei bewegen und gucken, sich selber entscheiden, wo sie spielen wollen, mit wem sie spielen wollen und was sie spielen wollen. Und das entscheiden sie für sich und müssen das lernen. Entscheiden ist nämlich manchmal gar nicht so einfach, weil es gibt, wenn es viele Möglichkeiten gibt, dann könnte ich ja auch viel tun und ich muss irgendwie gucken, vielleicht will ich mit meinem liebsten Freund zusammenspielen, vielleicht interessieren mich aber auch die Duplos, obwohl der da nicht spielt. Das ist schon nicht so einfach und das lernen die hier dann mit der Zeit zu gucken, was möchte ich eigentlich wirklich machen.
Und entscheiden ist ohnehin eins der ganz wichtigen Dinge hier bei Ihnen, denn es gibt das schöne Wort der Partizipation, was natürlich kein Kind aussprechen kann. Erwachsene haben damit auch ihre Schwierigkeiten. Aber es heißt im Grunde genommen, was möglich ist, können die Mädchen und Jungen selbst entscheiden. Genau. Wie funktioniert das?
Das funktioniert gut.
Das ist schon mal gut.
Das fängt schon ganz früh an, also bei den Jüngsten, die wir haben, das sind die Ein- bis Dreijährigen, da geht es halt damit los, dass sie gefragt werden, wer sie wickeln soll. So, das ist eine Entscheidung, so, buh, das ist mein Intimsbereich, das bin ich und ich darf sagen, du sollst mich wickeln oder du. Da kommt es durchaus vor, dass nicht die Krippenerzieherin wickeln, sondern jemand, die Springerin, die zufällig in der Gruppe ist. Mhm. Sie sorgen dann dafür, sie lernen, sich selber anzuziehen oder entscheiden immer, was sie essen wollen oder was sie nicht essen wollen, was sie trinken wollen oder was sie nicht trinken wollen. Das ist ganz wichtig. Kein Kind muss hier probieren. Wenn ich das nicht probieren will, dann muss ich das auch nicht probieren. Ich zum Beispiel weiß, dass ich keinen Milchreis mochte. Das wusste ich auch als Kind schon. Da unterschätzt man Kinder ganz doll. Und sie entscheiden hier, wenn sie in den Räumen sind, was sie anziehen, wie sie gekleidet sein wollen. Sie dürfen hier nicht ganz nackt laufen, weil wir einfach von der Straße aus einsichtig ist. Das geht nicht. Und auch draußen entscheiden sie in der Regel, manchmal mit Beratung, aber in der Regel entscheiden sie schon auch, was sie anziehen.
Nun ist jede Kita anders, gerade auch von dem Umfeld hier, in dem sie sich befinden. Mhm. Sie sind nun eine Kita der Innenstadt. Was sind da die Besonderheiten, die die Arbeit bei Ihnen kennzeichnen?
Also wir haben ein ganz gemischtes Publikum, möchte ich mal sagen. Also wir haben, wie heißt das so schön, bildungsnahe Familien und bildungsferne Familien. Mhm. Und das ist schon eine schöne Mischung. Und was mir, also ich bin jetzt ja 3 Jahre hier, das, was mir auffällt, ist, dass wir brauchen diese Mischung so, weil Kinder ganz intensiv gerade von Kindern lernen. Wir hatten das eine Jahr in der einen Gruppe die Situation, da hatten wir viele Kinder, die der deutschen Sprache nicht mächtig waren. Und die Kollegin sagte, ich habe nur 3 Kinder, die Sprachvorbilder sind. Und das ist zu wenig. Mhm. So, ne? Das ist zu wenig. Und es sind nicht nur, wie man meistens vermutet, Familien mit Migrationshintergrund. Wir haben auch viele deutsche, biodeutsche Familien, wo das Sprachvermögen nicht ausreichend ist. Und das ist freundlich ausgedrückt so. Also das ist ein ganz großes Thema und das beschäftigt uns ganz doll. So. Und eigentlich bräuchten wir tatsächlich kleinere Gruppen, um diesem Thema Sprache und Aufmerksamkeit, Konzentration gerechter werden zu können.
Damit sind wir schon so ein bisschen bei den Wünschen, die man äußern kann. Erstmal der Wunsch vieler Eltern, ist es überhaupt, einen Kita-Platz zu bekommen? Da gibt es lange Wartelisten, auch bei Ihnen, ne?
Ja, genau. Wir haben ja jetzt das Kita-Portal. Das heißt, jetzt melden die Eltern sich über das Internet, über dieses Kita-Portal an und die klicken halt dann an, in welche Kitas sie wollen. So. Und so ein Klick ist leichter gemacht, denke ich mal, als in die Kita zu kommen und sich anzumelden. Das werden wir auch wieder haben, das System eigentlich, dass wir einmal im Monat die Eltern, die Interesse an unserer Kita haben, einladen, dass die hier unser Konzept sich anhören können und rumgehen können. Das klappt zurzeit nicht. Aber jetzt ist es halt so, alle Eltern melden sich an und ich kann die Eltern gut verstehen. Also in je mehr Kitas ich mich anmelde, desto sicherer ist wahrscheinlich oder desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich überhaupt einen Platz kriege. Ja. So, ich hatte vorgestern einen Vater, der sagt, Sie sind die 10., die ich anrufe, ob das klappt dieses Jahr. So, ne? Das heißt, er hat sich wahrscheinlich in 10 Kitas angemeldet. Ja. Also meine Warteliste ist von ca. 100 auf ca. 300 hochgesprungen.
Okay, das ist der Wunsch der Eltern. Dann kommen wir zu Ihren Wünschen. Und was könnte Ihrer Meinung nach besser laufen? Was sollte besser laufen? Was sollte die Stadt machen? Was sollte möglicherweise ein Oberbürgermeister machen?
Also Wünsche darf man ja äußern. Ob sie erfüllt werden, ist ja eine andere Sache.
Genau. Ich kann mich immer noch damit rausreden, dass das nicht Weihnachten ist. Ne?
Es geht, mir geht es tatsächlich darum, dass wir hier mit unseren Rahmenbedingungen, mit den Kindern, die wir haben, dass wir kleinere Gruppen kriegen, also nicht mehr die Gruppengröße. Ich weiß, dass dieser Wunsch utopisch ist, gerade zu dem Thema, was wir vorhaben. Es müssen erstmal Kitas gebaut werden, um überhaupt alle Elternwünsche und Kinderbedarfe unterzubringen. Das ist so. Gleichzeitig ist es aber so, dass die Kinder, die versorgt sind, dass man denen auch gerecht werden können muss. Und das merke ich, dass wir das zum Teil nicht schaffen mit der Ausstattung, mit der personellen Ausstattung, die wir haben. Weil wir, wenn wir nochmal zum Thema Sprache kommen, weil wir tatsächlich dem Sprachbedürfnis oder dem Sprachwachstum jedes Kindes gar nicht, das schaffen wir gar nicht. Wir können nicht wenn ich zwei Leute mit 20 Kindern habe, da kann ich keine Gespräche gut führen. So. Und wir haben viele Kinder, die das bräuchten und die einen anderen Förderbedarf haben, die einen anderen Bedarf haben von Aufmerksamkeit, die einen anderen Bedarf haben von Ruhe. So, ne? Die sind ja permanent Reizen hier ausgesetzt. Es ist eine Überreizung des Tages. Und ich weiß, dass die Stadt das weiß und ich schätze den Fachdienst frühkindliche Bildung wirklich. Die setzen viel in Bewegung. Und ich weiß, dass das eigentlich auch deren Wünsche sind. So. Und aber das ist ganz wichtig. Das ist schon unglaublich wichtig, weil sonst verlieren wir die Kinder spätestens in der Schule. Da geht es los.
Minona Wagenknecht, die Leiterin der Kita Bollerwagen. Immerhin hat das Land Schleswig-Holstein ja einige Voraussetzungen verbessert durch das neue Kita-Gesetz. Und das hat auch hier in Neumünster zu ganz anderen Begehrlichkeiten geführt. Die FDP hat gesagt, wenn wir mehr Geld vom Land kriegen, dann lass uns gleich doch die Kita-Gebühren streichen. Da haben wir alle was von. Klingt auch erstmal bestechend, klingt gut. Gebühren streichen findet auch jeder Wähler gut, aber das ist nicht mein Kurs, noch jedenfalls nicht, denn erstmal müssen wir andere Probleme lösen. Das klang ja eben im Gespräch schon an. Da ist erstens die Qualität der Betreuung, die soll erstmal verbessert werden, denn gute Bildung fängt schon vor der Schule an. Bei uns in Neumünster leben viele Menschen mit besonderem Bedarf. Etwa ein Drittel der Kinder, die eingeschult werden, haben Sprachprobleme. So mussten wir das gerade im neuen Sozialbericht lesen. Und genauso wichtig ist noch etwas, wir haben sehr viele Eltern, die haben für ihre Kinder überhaupt gar keinen Kita-Platz. Wenn ich nur mal so auf die Zahlen von diesem Jahr gucke, in etwa 100 Fällen, da gab es keinen Platz für Kinder unter 3 und bei den 3- bis 6-Jährigen fehlen so bummelig 200 Plätze. Und das sind nur die aktuellen Zahlen. Die Prognosen für die nächsten Jahre sind noch höher. Das heißt also für viele Familien, dass es die Eltern gibt, die zwar gerne arbeiten wollen, die es aber nicht können, weil es eben keine Betreuungsplätze gibt. Mein wichtigster Ansatz ist deshalb erstmal, jedes Kind in Neumünster soll die Chance haben, in die Kita zu gehen. Und da ist es dann eben auch egal, wie gebildet die Eltern sind, egal ob sie arm oder reich sind. Jedes Kind soll die Möglichkeit haben. Da sind keine Beiträge für die Kita zwar ein gutes Ziel, aber die anderen Ziele, die gehen erstmal vor. Und ohnehin übernimmt die Stadt in den Fällen, in denen es finanziell eng ist, in den Fällen übernimmt sie auch schon die Kosten. Das ist immerhin bei 10-15% der Familien der Fall. Ich sagte es ja schon mal an anderer Stelle, Neumünster hat sich in den vergangenen Jahren zwar wirtschaftlich entwickelt, aber Armut bleibt nach wie vor ein dringendes Problem bei uns. Aber zurück zur Kita. Die Richtung ist da für mich klar. Mehr Qualität, mehr Plätze, die dann auch noch so, dass es gut mit der Arbeitswelt abgestimmt ist. Es bleibt allerdings noch ein großes Problem, das wir in Neumünster ja an so vielen Stellen haben. Es dauert alles einfach super lange. Der Ausbau der Kita-Plätze ist in Arbeit. Die Mitarbeitenden im Fachdienst frühkindliche Bildung sind engagiert und bemüht. Und trotzdem ist es für alle, die damit zu tun haben, immer wieder enttäuschend. An der Kita Gartenstadt zum Beispiel, da basteln wir nun schon ungefähr 7 Jahre lang. Wir müssen da dringend den Turbo einschalten. Zumal Neumünster auch Anspruch hat auf gut 1 Million Euro, die der Bund für Kita-Neubauten zahlt. Aber abgerufen hat Neumünster gerade mal 200.000 Euro. Ich spreche ja mit vielen Menschen über die Themen aus Neumünster und so habe ich mich hierüber auch sehr ausführlich unterhalten per Zoom-Konferenz mit Eka von Kalben. Sie ist ja die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag und sie hat auch das neue Kita-Gesetz maßgeblich mit auf den Weg gebracht.
Ich glaube tatsächlich, der Turbo hängt oft davon ab, hat man irgendwie ein gutes Grundstück, wo alle sich einig sind, hat man ein Gebäude, was umgebaut werden kann. Und wie flexibel sozusagen kann man da vorgehen? Da gibt es natürlich dann immer unfassbar viele Vorschriften, an denen man nicht vorbeikommt, auch nicht als Politik, auch nicht als Bürgermeister. Aber es gibt schon sozusagen so ein Duktus. Wir hatten das mal, als wir die vielen geflüchteten Menschen bei uns aufgenommen haben. Da gab es so die Ansage, wir machen. Und dann gucken wir mal, wie wir das zurechtzurren. Also sozusagen dieses einfach mal machen. Oder wie letztendlich jetzt auch in Corona ja es nötig ist, immer mal wieder flexibel irgendwas auszuprobieren. Ich weiß aber, dass in anderen Städten oft das größte Problem beim Ausbau ist, Fachkräfte zu bekommen. Dass man vielleicht auch als Stadt sich überlegt, das hat Henschel Ulzburg zum Beispiel gemacht, die haben Geld in die Hand genommen und finanzieren eine 2-jährige Ausbildung für Erzieherinnen, damit die dann vor Ort ausgebildet werden können. Und oft ist es dann so, dass sie dann auch gerne bleiben. Oder sie helfen bei der Wohnungssuche. Und das sind so Dinge, womit man werben kann. Eine Mobilitätskarte oder sowas, ja, für den ÖPNV oder so kostenloses Busfahren. Also so kleine Anreizsysteme, damit man sagt, hier, wir bieten jetzt was, damit Erzieherinnen sich bei uns bewerben. Und dann ist es oft auch einfacher, einen Träger zu finden, der sagt, okay, ich kann hier was reißen im Ort und versuche hier noch eine Kita aufzubauen, wenn ihr denn Bauplätze oder Gebäude habt, die ihr zur Verfügung stellt. Und auch da habe ich immer den Eindruck, dass da sehr klassisch gedacht wird. Eine bestimmte Quadratmeterzahl, da wird da was hochgebaut. Und weniger mal geguckt, gibt es vielleicht ja auch stillgelegte Fabrikgebäude oder sowas, also wo man ja auch wahrscheinlich ganz witzig eine Kita reinbauen kann, ne? Oder an einem Naturgrundstück oder sowas angelehnt mit einfacheren Bauten. Also ich würde einfach mal sozusagen gucken, wo kann man kreative Köpfe gewinnen, um noch mehr Plätze zu finden. Und das andere ist, das muss ich auch noch sagen, wir haben mit dem Kita-Gesetz die Situation insofern verschärft, als dass wir gesagt haben, es sollen eben nur 20 Kinder pro Gruppe. Das passt aber zu dem, was du beim Bollerwagen erfahren hast. Ich bin ja der Meinung, dass die Gruppen kleiner werden müssen. Also es gibt ja 2 Möglichkeiten. Entweder sage ich, ich mache pro Gruppe 3 Erzieherinnen und 20, 22 Kinder. Oder ich sage, ich mache eine 20er mit 2 Erzieherinnen zum Beispiel oder eine 16er oder sowas. Und ich finde, dass die Gruppen kleiner sein müssen. Das lernen wir jetzt auch in Corona, dass die Räumlichkeiten oft viel zu beengt sind. Und das führt aber natürlich wieder dazu, dass der Bedarf an neuen Kitas noch größer wird und wir jetzt durch diese Deckelung auf 20 Kinder pro Gruppe auch das noch verschärft haben. Aber ich finde es trotzdem qualitätsmäßig richtig.
Also ich fasse zusammen, mal machen, Fachpersonal locken, indem wir Anreize schaffen und bei möglichen Gebäuden nicht nur ganz klassisch denken und natürlich die Gruppen auch noch kleiner machen. Das alles bleibt eine große Herausforderung, aber eben auch eine sehr wichtige, die ich unbedingt angehen werde. Und wir müssen das auch hinkriegen, denn wir dürfen ja nicht vergessen, es gibt sogar einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz. Das heißt, rein theoretisch könnten Eltern, die keinen Platz für ihr Kind bekommen, Neumünster auch verklagen. Passiert nur selten, wäre aber vielleicht sogar gar nicht das Schlechteste.
Die Landeselternvertretung schreibt sich auch immer die Finger wund und sagt, Leute, klagt. Aber die meisten haben dann doch eine Hemmung. Und wenn geklagt wird, dann ist es eben in der Regel so, dass so ein Kind dann doch noch in irgendeine Gruppe mit reingestopft wird oder doch noch irgendwo eine Tagespflegeperson gefunden wird, die das Kind noch aufnimmt. Also meistens ist es so, dass eben so ein Kind, wo geklagt wird, dann irgendwie als 21. Kind oder als 22. noch mit in die Gruppe kommt. Vorbei dann manchmal letztendlich an denen, die vielleicht schon länger auch auf der Warteliste stehen oder die vielleicht auch ganz andere Bedürfnisse haben. Das ist so ein bisschen wie beim Studienplatz für Medizin, den sich eben auch viele Menschen erklagen dann. Ne? Und dann, obwohl eigentlich alles dicht ist und man gar keinen Platz mehr hat am Patientenbett, wird dann eben noch einer mit reingenommen. Und wenn es eine Klagewelle mal gäbe, ihr glaubt nicht, wie schnell dann mithilfe zum Beispiel von Baucontainern oder sowas irgendwie eine Behelfskita aus dem Boden gestampft werden würde von der Stadt. Und das sind Dinge, finde ich, die kann man aber dann auch eigentlich vorher machen, ehe die Leute klagen, dass man sagt, okay, wir haben jetzt noch keine Kita, aber wie wir das auch bei den Geflüchteten gemacht haben, wir bauen jetzt hier einen Ort, wo wir Container erstmal hinstellen, die man ja auch mittlerweile total cool einrichten kann. Also das ist ja nicht mehr so, das sind ja Wohncontainer sozusagen. Also ich glaube, man kann behelfsmäßig auch noch viel mehr machen. Und wenn man überlegt, wie viele, also mein Problem mit diesen ganzen fehlenden Kita-Plätzen ist ja, dass wir so einen Zirkelschluss haben. Da sind natürlich ganz viele Menschen, die sind Lehrerin oder Erzieherin und können nicht arbeiten gehen, weil ihre Kinder nicht betreut sind. Und die Kinder können nicht betreut werden, weil wir einen Fachkräftemangel haben. Also da beißt sich die Katze in den Schwanz sozusagen. Und deshalb ist es eben so wichtig, aus diesem Teufelskreis rauszukommen. Also wie gesagt, ich kann nur sagen, klagt. Sorry Sven, wenn du Bürgermeister bist, wünsche ich dir das natürlich. Aber das hat Effekt.
Ich werde das dann auch als Oberbürgermeister auch nicht persönlich nehmen, versprochen. Und ohnehin hoffe ich ja, dass es gar nicht so weit kommen muss, dass wir es auch so hinbekommen. Bildung geht also in der Kita los, aber auch in den Schulen gibt es einiges zu tun. Die Schulkindbetreuung hinkt ebenfalls ziemlich hinterher. Als Grüne haben wir das ja auch mehrfach angemahnt in der Ratsversammlung. Da geht es auch vor allem um Qualität. Über Digitalisierung sprechen ja auch alle. Klar, hier sind unsere Schulen in Neumünster auch sehr unterschiedlich davor. Interessant fand ich aber auch noch ein Gespräch, das ich mit dem Kreiselternbeirat der Gemeinschaftsschulen geführt habe. Über das Zusammenspiel von Eltern und Schulen wird nämlich nach meinem Eindruck sonst nicht so häufig gesprochen. Und dabei könnten wir auch hier in der Stadt noch so einiges verbessern. Das habe ich von Elternvertreter Jörg Asmus-Wieben erfahren.
Also es gibt ja drei Säulen von Leuten, die zusammenwirken. Das sind die Schüler, das ist das Kollegium und das sind die Eltern. Und alle drei sind gleich wichtig. So, aber die Eltern sind halt in der Regel am weitesten von dem, was in der Schule passiert, entfernt. Das ist ein bisschen das Problem und da müsste man dran arbeiten.
Inwiefern möchten Sie dran arbeiten? Was soll anders werden?
Anders soll gerne werden, dass es eine gewisse Kontinuität in der Elternarbeit gibt, dass man nicht relativ schnell so eine hohe Fluktuation hat, dass Eltern eben relativ schnell wieder aus dieser Elternarbeit raus sind. Wenn sie aus der Grundschule meinetwegen nach 4 Jahren raus sind, dann haben sie einigermaßen Erfahrung gesammelt, dann sind sie da raus. Mit Glück gehen sie dann vielleicht an der weiterführenden Schule auch wieder in die Elternarbeit. Aber an der Grundschule selber ist das Know-how dann erstmal weg. Und da wäre es natürlich total toll, wenn es jemanden gäbe, der sich drum kümmert, also ein Kümmerer für die Elternarbeit seitens der Stadt. Sowas wäre schön zu initiieren.
Sie haben mir vorhin auch erzählt, dass es ohnehin manchmal etwas schwierig ist, wenn man bei der Stadtverwaltung als Elternteil etwas loswerden möchte. Auch da wünschen Sie sich eher einen, der dann der Ansprechpartner ist, der sich auch noch engagiert drum kümmert.
Genau, also das wäre auch sehr schön, weil wir immer ja das Problem haben, dass Schule eine kommunale und eine Landesgeschichte ist. So, und wir haben immer mit Landesbeamten zu tun und die Schule ausgestattet und eingerichtet wird, aber auf kommunaler Ebene. Und da wäre es natürlich total toll, wenn man dann auch nochmal Wünsche praktisch da äußern könnte, beziehungsweise wenn man jetzt eben auch zwischen Schulen kommunizieren möchte, dann hat man immer so das Datenschutzproblem. Da wäre es eben auch toll, wenn seitens der Stadt dann jemand da wäre, der dann eben sagt, okay, ich nehme das an die Hand. Ja, also ich nehme dein Anliegen wahr und ich kümmere mich darum, dass dann eben die Informationen zum Beispiel gestreut werden an andere Schulen und so.
Nun geht es erstmal hier um die Informationen und die Anbindung der Eltern, aber Sie haben auch Ideen, wie man sie mit den Schülern, was man noch anders machen könnte, wie die Schüler an anderen Orten auch noch lernen könnten in der Umgebung ihrer Schule.
Ja, ich bin ja ein großer Fan von Schülerfirmen. Also das heißt im Prinzip, dass man die Lebenswirklichkeit der Schüler außerhalb der Schule auch in die Schule reinholt. Also dass sie sich dann eben auch um die Ausstattung ihrer Schule oder um den Erhaltungszustand ihrer Schule selber bemühen. Das heißt also auch mal unter fachlicher Anleitung dann auch mal Wände streichen oder mal etwas renovieren oder auch in einem Schulgarten zum Beispiel arbeiten und Dinge dann auch für die Mensa ja, produzieren, die man dann da eben auch weiterverwerten kann. Und da gibt es 1000 Geschichten. Also es wäre ja auch möglich, dass sich Schüler um Bereiche des Stadtgrüns kümmern. Das wäre eine Möglichkeit, auch zusammen mit eben Strukturen aus der Stadt selber. Das wäre eine Idee. Also da gibt es zahlreiche Möglichkeiten, dass Schüler tatsächlich das richtige Leben so kennenlernen und dann auch merken, wofür sie eigentlich lernen. Ich glaube, das ist ein ganz großes Problem. Die lernen wahnsinnig viel, wissen aber eigentlich gar nicht, wofür das ist, außer weil der Lehrer es abprüft. Das ist mir zu wenig.
Wenn Sie als Elternvertreter den Zustand der Schulen in Neumünster beurteilen sollten, natürlich sind Sie jetzt nicht in jeder Schule zu Hause, aber Sie haben ja den Austausch mit anderen Schulelternvertretern. Wie würden Sie den beurteilen, den Zustand?
Also ich bin an der Steinschule und die ist räumlich gut ausgestattet, die ist auch technisch gut ausgestattet. Das ist tatsächlich so ein bisschen das gelobte Land, das ist schon sehr schön. Andere Schulen sind im Aufbruch, sag ich mal. Da wird jetzt eben angebaut, umgebaut, neu gebaut. Da passiert schon was. Ich glaube, das, was man immer so bundesweit hört und in den sozialen Medien, dass also Kinder nicht aufs Schulklo gehen können, weil es einfach nur eklig ist. Also ich glaube, diese Situation haben wir an den weiterführenden Schulen zumindest in Neumünster nicht. Also da bin ich relativ zuversichtlich. Trotzdem würde ich mir auch da wünschen, dass, wenn Schule geplant wird, auch die Eltern stärker eingebunden werden und da eine größere Transparenz ist, dass also nicht irgendein Baumensch einen Kasten entwirft und da sind dann kleine Zimmer drin und da werden die Schüler reingefercht und alles natürlich normgerecht, das ist ja völlig klar, das ist jetzt auch überspitzt formuliert, aber vielleicht möchte Schule auch tatsächlich andere Räume, andere Gebäude haben und vielleicht gibt es auch in Neumünster andere Gebäude, die man nutzen könnte, wäre auch eine Möglichkeit.
Eltern mehr einbinden, haben Sie gesagt, das wäre wünschenswert. Aber nicht immer lassen sich die Eltern heutzutage einbinden. Das Engagement der Eltern lässt auch immer mehr nach, jedenfalls so die Beobachtung, die Sie mir vorhin geschildert haben. Wie können Sie das ändern?
In kleinen Schritten, wenn man jetzt nicht das Ganze so super hochhängen will, dann ist es, glaube ich, auch eine Erziehungssache. Also in den Kitas und in den Grundschulen sind Eltern ja sehr viel engagierter. Wenn sie merken, dass sie nicht nur dafür da sind, mal ein Klassenfest auszurichten oder einen Ausflug zu begleiten, sondern dass sie tatsächlich das Schulleben aktiv mitgestalten können, zum Beispiel indem sie eben auch sowas wie eine Schülerfirma dann eben übernehmen können, dass das ihr fachliches Know-how in der Schule auch gefragt wird, dann wird man die viel eher dazu kriegen. Und schwierig ist es natürlich auch mit den ausländischen Mitbürgern. Da wäre es natürlich auch wünschenswert, wenn man eben tatsächlich sagt, okay, ihr könnt eine ganze Menge. Also ihr könnt auf jeden Fall eine andere Sprache. Das ist interessant. Ihr habt einen anderen kulturellen Hintergrund. Ihr könnt andere Rezepte zum Beispiel kochen. Das kann ich eben aus unserer Mensa dann eben sehen, dass das sehr gut ankommt, wenn man sowas dann eben mit einbezieht. Also es gibt Möglichkeiten, aber es ist ein dickes Brett und es wird lange dauern.
Jörg Asmus-Wieben vom Schulelternbeirat der Gemeinschaftsschulen. Wenn wir von unseren allgemeinbildenden Schulen weitergehen, sozusagen ins höhere Alter, dann kommen wir ja zu den berufsbildenden Schulen. Klar, auch die spielen in Neumünster eine ganz besondere Rolle. Und ich möchte auch noch kurz eine Erfahrung mit der Volkshochschule hier einschieben. Die hat unter der Corona-Krise gerade mehrfach zu leiden, denn klar, viele Kurse, bei denen Schulabschlüsse nachgemacht werden, die mussten ausfallen. Viele andere Lehrgänge und Veranstaltungen natürlich auch, das wissen wir schon. Aber Das Ganze wird auch noch langfristig Folgen haben und das war mir gar nicht so bewusst. Denn viele Volkshochschullehrerinnen und Lehrer sind selbstständig. Sie leben also davon, dass sie Kurse geben, dass sie Weiterbildung anbieten. Und weil jetzt so viel ausgefallen ist, haben die natürlich auch Probleme gekriegt und mussten sich zum Teil neue Jobs suchen. Das heißt, selbst wenn die Volkshochschule irgendwann nach Corona wieder annähernd normal stattfinden kann, dann werden nicht mehr alle Lehrerinnen und Lehrer zur Verfügung stehen. Das muss auch erstmal alles wieder aufgebaut werden. Ist mir bisher gar nicht so klar gewesen. Da wird auch noch so einiges auf uns zukommen. Perspektiven bieten, auch für junge Menschen, die mit der Schule fertig sind. Klar, da kommen wir hier in Neumünster an einem Thema gar nicht vorbei, am Thema Hochschule. Die Idee, dass Neumünster Standort für eine Hochschule werden könnte, diese Idee ist schon viele Jahre alt. Und es ist eine gute Idee. Unsere Stadt würde dadurch nochmal ganz neue Impulse bekommen, ganz neues studentisches Leben. Ganz abgesehen davon, dass viele Vereine und Organisationen jetzt schon große Schwierigkeiten haben, weil viele junge Leute nach der Schulzeit eben Neumünster verlassen. Ein Bürgernetzwerk hat die Idee der Hochschule mit Leben gefüllt, hat klar gemacht, dass nicht nur die Wirtschaft, sondern auch viele Menschen, die hier wohnen, das wollen. Ein Förderverein hat sich diese Idee auch zu eigen gemacht und auch in kaum einem Wahlprogramm darf sie fehlen. Viele Gespräche wurden geführt und trotzdem ist daraus noch immer nichts geworden aus der Hochschule in Neumünster. Und schon im ersten Interview, das ich zum Oberbürgermeisterwahlkampf gegeben habe, da wurde ich auch dazu befragt. Das war mit dem Stadtmagazin. Wissen Sie, mein Motto ist nicht, dass ich den Leuten alles verspreche. Ich verspreche, mich darum zu kümmern. Das mache ich auch hier.
Aber wie ist die Möglichkeit da? Also wenn heute ein Olaf Tauchers in Kiel anruft, dann sagt er, lieber Daniel, kümmere dich bitte drum.
Und macht das? Okay, ich mögen andere urteilen.
Was passiert denn, wenn der Grüne anruft und
ja, ich frage Ministerpräsidentin Heinold und dann frage ich, können wir da nicht was machen, Monika? Und dann treffen wir uns und dann gucken wir mal. Ja, das war natürlich etwas flapsig geantwortet, aber es ist schon auffällig, obwohl der Amtsinhaber, also hoffentlich mein Vorgänger, obwohl er gern von unserem Ministerpräsidenten unterstützt wird, hat er es selbst nicht hinbekommen, zumindest eine vage Zusage zu erhalten. Immerhin kann ich sagen, dass die Grüne Landtagsfraktion die einzige ist, die diesem Gedanken auch wirklich was abgewinnen kann, obwohl auch das nicht von Anfang an so war. Dazu hören wir jetzt noch mal kurz Eka von Kalben, die Fraktionschefin im Landtag.
Ich war, als ich angefangen habe mit der Politik, waren wir total pleite und da ging es damals darum, ob man Lübeck schließt, ja, die medizinische Hochschule, Exzellenzuni und sowas, oder ob man Flensburg und Kiel zusammenlegt. Also alles in Kiel bündelt, weil wir kein Geld haben. Und da habe ich immer gedacht, wenn dann auf unserem Landesparteitag die Neumünsteraner kamen, man muss ja der Ehrlichkeit halber sagen, sie haben es ein paar Mal versucht und sind gescheitert, auch bei uns, im Hochschulstandort, da habe ich immer gedacht, das kann jetzt nicht euer Ernst sein, ihr Lieben. Es wird gerade darüber nachgedacht, aus Kostengründen die zu zentralisieren und jetzt wollt ihr in Neumünster noch eine eigene. Es hat sich geändert aus zweierlei Gründen. Erstens ist die finanzielle Situation eine andere, wahrscheinlich nicht mehr lange leider, aber wegen Corona, aber ist nun mal so. Und ich glaube auch, dass die Situation, wie studiert wird, eine andere geworden ist. Und zwar nicht nur durch Corona, dass die Leute mehr auch digital machen und unterwegs sind und so. Und dass es nicht so drauf ankommt, dass alles auf einem Campus ist. Und deshalb, ich finde ja die Idee, was ja mal überlegt wurde, weil ja auch euer Krankenhaus wirklich sehr gut arbeitet und weil ja die Pflegeausbildung professionalisiert wird, sozusagen so ein Standort für Pflege und so zu machen, fand ich sehr gut. Ich glaube, da hat das UKSH ziemlich hart gegen angedonnert. Die wollen natürlich die Pflege auch bei sich haben, genau wie die Studierenden. Hat vielleicht auch einen gewissen Sinn, aber was ich wichtig fände, das müsste man nochmal überlegen, dass man also nicht nur sagt, wir wollen eine Hochschule, weil wir wollen junge Leute, sondern wir wollen die Hochschule für XY, weil genau in Neumünster das, was weiß ich, zum Beispiel für Logistik zentral ist, ja. Also irgendetwas anzubieten, was sehr modern ist, was dringend gebraucht wird. Ob das gelingt, ich weiß es nicht, aber ich fände es total cool, weil ich glaube, Neumünster hat wirklich viele Chancen und könnte sozusagen so einen Standort wirklich gut gebrauchen.
Na, der Gedanke ist also in Kiel angekommen, aber mehr eben auch nicht. Und auch wenn alle demokratischen Oberbürgermeisterkandidaten die Hochschule für Neumünster wollen, wage ich hier eine vorsichtige Prognose, dass es keiner von uns hinbekommen wird, wenn wir so weitermachen wie bisher. Unser Weg muss nun ein anderer sein. Alle Parteien, die im Landtag vertreten sind und in denen auch Neumünster repräsentiert wird, also diese Parteien, das sind ja im jetzigen Landtag neben den Grünen auch die CDU und die SPD, sie alle müssen diesen Wunsch wohl in ihr Wahlprogramm für die nächste Landtagswahl aufnehmen. Und zwar so wichtig und so gewichtig, dass dieser Punkt bei den nächsten Koalitionsvereinbarungen dann auf den Tisch kommt. Egal, wer dann mit den Grünen die Landesregierung bilden wird. Wenn wir das haben, dann klappt es auch mit der Hochschule für Neumünster. Ein nicht leichter Weg, klar. Der Oberbürgermeister wird dann auch sein Bestes geben, logisch. Aber Chefsache allein reicht da nicht. Das ist also mein Plan. Ich bin gespannt, ob er wirkt und ob wir hier über Parteigrenzen hinweg wirklich an einem Strang ziehen können. Ich hoffe es, denn schließlich lernen wir alle nie aus. Sollten wir jedenfalls nicht. Das war für heute Neumünster, meine Herzenssache. Mein Name ist Sven Radestock. Tschüss, bis zum nächsten Mal.